Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Bern, Fribourg-Wallis. Grosse Solidarität hat die Druckereibranche nach dem Konkurs von Weber Bentele gezeigt. 11 von 12 Lehrlingen haben wieder einen Ausbildungsplatz. Grosse Schäden hat es nach dem Lothar auch an den Stromleitungen gegeben. Zwei Elektriker erzählen von ihren gefährlichen Reparaturarbeiten. Grosse Kristall hat der Paul von Kennel schon Mengen gefunden. Aber der, der jetzt ins Naturhistorische Museum kommt, ist der grösste. Der Paul von Kennel ist heute unser Mensch 2009. Grau und eher nass ist das Wetter morgen. Am Mikrofon Jörg André. Zuerst Nachrichten, Priska Delberg.
Ende November hat das Bundesgericht zwei Beschwerden von Berner Wirten gegen das Räuchverbot abgewiesen. Heute hat das Gericht die Begründung nachgeliefert. Das Räuchverbot sei den Wirten zuzumuten, die Wirtschaftsfreiheit sei nicht eingeschränkt, weil sie weiterhin einen Speis und Trank anbieten und ein Fümwar einrichten. Dass Jugendliche unter 18 im Kanton Bern keinen Zugang zu diesen Fümwar haben, findet das Bundesgericht auch richtig. Die Einschränkung dient dem Jugendschutz und sei darum korrekt. Die Berner Kantonsregierung hat aus dem Fonds für kulturelle Aktionen insgesamt 220'000 Franken an 4 verschiedene Filmprojekte vergeben. Der grösste Beitrag, 100'000 Franken, geht an den Dokumentarfilm «Longo Mai» von den beiden Berner Andreas Schwab und Simon Baumann. 50'000 Franken verkunden Zürcher Filmer verschiedene Dokumentarfilme über den Berner Schriftsteller Friedrich Glauser. Je 35'000 Franken gehen dann 2 weitere Dokumentarfilme von Berner Filmer, Anne-Marcel Weiss und Marco Salituro. Mit Geld aus dem Fonds wird schliesslich auch ein Theaterprojekt unterstützt. 30'000 Franken verkundet der Matteo Kempf für sein «Alles im Ungerland». Die bernische Regierung hat für die nächsten 2 Jahre gut 1,1 Millionen Franken für sogenannte Motivationssemester für Sozialhilfebezüger bewilligt. Die Zielgruppe für die Massnahmen sind 15- bis 25-Jährige, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung. In diesen Motivationssemestern sollen die Berufswelt kennenlernen und ihre Bildungsdefizite aufschaffen. Und im Kanton Fribourg gibt es nächstes Jahr für das Staatspersonal eine Reallohnerhöhung von 0,5%. Der Staatsrat hat Ja gesagt zu mehr Lohn wegen der guten Finanzlage vom Kanton und wegen der obligatorischen regelmässigen Anpassungen an die Reallohnentwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Verbesserungen gibt es auch bei der Kompensation und der Entlöhnung der Nachtdienste vom Friburger Staatspersonal.
Wenn auf einen Touch 260 Leute auf der Strasse stehen und 12 Lehrlinge ihren Ausbildungsplatz verlieren, so wie das nach dem Konkurs von der Druckerei Weber Bentele der Fall war, dann fragt man sich, was passiert denn jetzt mit all diesen Leuten? Auf einmal sind Arbeitskräfte und Lehrlinge auf dem Arbeitsmarkt und alle sollten und wollen wieder arbeiten. 11 von diesen 12 Lehrlingen von Weber Bentele haben nach weniger als einem Monat schon wieder einen Ausbildungsplatz. Das hat mit Solidarität unter den Branchenmitgliedern zu tun, wie der Matthias Baumer hat erfahren.
Der Bernhard Ammann ist der Geschäftsführer von Satzart in Bern. Seine Firma gestaltet z.B. Prospekten oder Broschüren für Kunden und macht es apparat für den Druck. Der Bernhard Ammann ist erklärt dann am 30. November, wo bei Weber Bentele fertig war.
Die erste Reaktion war schon ein Klopf. Ja. Das war ein sehr renommierter Betrieb. Und es ist ging im Hinterkopf, ja, wenn sich da jemand meldet, darf man halt einfach das mitfühlen mit denen, was für eine Situation sind die jetzt, und sich Gedanken machen, können wir jemanden aufnehmen, können wir etwas beitragen dazu, das ist, ging im Hinterkopf und hat das Ganze überspannt.
Die Druckereibranche sei ein Dorf, so beschreibt es der Bernhard Ammann, und in einem Dorf hilft der eine am anderen noch. Satzart hat geholfen, der Polygraphenstift, den sie von Weber Bentele übernehmen, hat Anfang Jänner anfangen. Und nebst Satzart haben 10 andere Firmen auch noch geholfen. Druckerei Stempfli als zweites Beispiel. Das erste, was sie gemacht haben, wo das sie draussen war, das Weber Bentele zututut, sagt Chairman Pilz.
Wir haben uns bei der Lehraufsichtskommission gemeldet, weil wir gefunden haben, es ist extrem wichtig, dass dort die jungen Leute aufgefangen werden und wollten einfach wissen, ob man dort mit einem gewissen Konzept dahinter geht.
Chairman Pilz ist Lehrlingsverantwortliche bei Stempfli. Die Hilfsbereitschaft aus der Branche heraus, die sind schnell und wirkungsvoll gekommen, sagt Daniela Rieser. Sie hat zu den Polygraphenstiften bei Weber Bentele geschaut. Erwartet hat sie das Mass an Solidarität nicht unbedingt.
Vor allem, weil vom Betrieb selber her eigentlich nichts gemacht worden ist. Und bin sehr erfreut und überrascht.
Hinter dem, der jetzt so selbstverständlich und selbstlos tönt, hat es aber den gleichen wirtschaftlichen und betrieblichen Überlegungen. Wenn Sazar den Stift übernimmt, der im dritten Lehrjahr ist, dann kann der schon etwas. Geht nicht nur in die Schule wie der erste Lehrjahresstift oder geht nicht in 4 Monaten an die Abschlussprüfung wie der, der im vierten ist. Der Bernhard Ammann.
Der Aspekt, dass der Lehrling im dritten Lehrjahr ist, ist schon auch etwas, das Gewicht hat. Weil man kann davon ausgehen, dass er auf einem gewissen Stand ist. Und dann kann man dort abholen und besser einsetzen, als wenn er im ersten Lehrjahr wäre.
Wie also Satzart übernimmt, dann muss zumindest auf der Produktionsseite etwas rausschauen. Weil, sagt der Bernhard Ammann,
wirtschaftlich ist es nicht unbedingt lohnend. Nein, wir legen sicher nicht drauf. Wenn er die Erwartung, die wir reinstellen, erfüllt, dann legen wir nicht drauf.
Die Lehrtochter, die Druckerei Stempfli nimmt und ab Jänner fertig ausbildet, die kostet sie auch Geld und Zeit, sagt Chairman Pilz. Aber auf das Geld haben sie in diesem Fall nicht geschaut.
Wir haben gesagt, es muss, ist es nicht, dass wir jemanden nehmen. Wir helfen sehr gerne, wir unterstützen sehr gerne. Aber weil uns einfach die Ausbildung der jungen Berufsleute wirklich ein grosses Anliegen ist. Wir haben aber gesagt, wir schauen es an, weil es muss natürlich für beide Seiten stimmen. Für uns, wie auch für die Lernenden.
Die Lehrtochter, die hat ja nicht einfach kommen können. Sie hat sich bei Stempfli müssen bewerben, wie das alle anderen auch haben gemacht, die dort arbeiten. Finanziell lohnt es also nicht, den Stift zu übernehmen. Dazu ist es auch noch ein Risiko für das Innenleben von einem Betrieb. Kommt plötzlich jemand Neues, dann ist das nicht einfach ein zusätzlicher Arbeitskollege. Die Melanie Lipp, die bei Sattart die Lehrlinge betreut, sagt, es sei gerade für den Stift, den sie schon haben.
Eine Umstellung, sicher eine Umstellung für einen Stift, den wir schon haben, dass er Konkurrenz quasi bekommt.
Eine Konkurrenz, die ihm nach Abschluss von seiner Lehre allenfalls der Arbeitsplatz dort streitig macht. Bei Stempfli klingt es ähnlich. Sie haben darum vorgängig mit ihren 16 Polygraphenlehrlingen über das Gerät.
Dass sie auch nicht das Gefühl haben, sie werden benachteiligt oder jemand bekommt eine Sonderbehandlung.
Sagt Chairman Pilz. Und die Stempfli-Stifte haben es vielleicht auch gesehen, dass ihre Ausbildungsfirma jemand von Weber Benteli nimmt. Der Roland Wegner sagt, in der Berufsschule sei der Konkurs bei seinen Lehrlingen, die er bei Stempfli hat, Gesprächsthema gewesen. Und
die eigenen Lehrenden haben schon gewusst, dass sich eben Lehrende vom Weber-Bändeli bei uns bewerben. Die haben vielleicht auch über Facebook noch miteinander kommuniziert. Darum haben die gewusst, dass Bewerbungen bei uns im Haus sind.
Bei allem Eindruck, den der Konkurs von Weber-Bändeli auf die anderen Unternehmen in dieser Druckereibranche gemacht hat, Lehrlinge von anderen übernehmen, das ist ihnen nicht fremd. Der Bernhard Ammann.
Es gibt alle Jahre Lehrlinge, die den Betrieb müssen wechseln müssen, aus irgendeinem Grund. Der erste bei uns war, dass ein Partnerbetrieb von uns nicht mehr in der Lage war, den Lehrling weiter auszubilden. Dann haben wir den übernommen. Der zweite Fall war auch ein Konkursfall, wo wir einen Lehrling im zweiten Lehrjahr übernommen haben. Und das ist jetzt der dritte Fall.
Auch Stempfli kennt Sättigs und weil es nichts ist, was es noch nie hat gegeben, hat vielleicht darum die Solidarität unter den Firmen zugunsten von 11 von 12 Weber-Bentali-Stiften so gut und schnell gespielt.
Der Sturm Lothar hat im Winter 1999 grosse Zerstörung angerichtet. Durch die Emmentaler Wälder hat er eine regelrechte Schneise gezogen. Alles, was ihm im Weg ist gestanden, hat er zu Boden gemacht. Hausdächer, Bäume oder Strommittige. Noch 2 Wochen später haben dann ein paar Täler und Krächen im Emmental keinen Strom gehabt. Für die BKW sind alle verfügbaren Kräfte fast Tag und Nacht im Einsatz gestanden. Der Michael Sali schaut mit 2 Mitarbeitern zurück auf den Katastrophenwinter vor 10 Jahren.
Vor 10 Jahren hat Urs Bortmann für die BKW als Netzelektriker Dango gearbeitet. Aber eigentlich nicht über die Festtage. Seine Frau und er haben auf die Geburt von ihrer Tochter gewartet, aber die Geschichte hat in den Mittagsstunden vom 26. Dezember 1999 zuerst mal einen anderen Lauf genommen.
Ich hatte nicht Piket. Die Frau war in Erwartung. Aber das hat sich nachher so ergeben. Ich habe das Telefon bekommen. Ich habe grossräumig sehr viele Störungen. Und nachher bin ich in Einsatz. Ich habe eigentlich in diesem Sinne die Ferien geopfert.
Es hat neue Zeggiwil verschlagen. Dort, wo wir jetzt, 10 Jahre später, wieder sind. Da stehen wir jetzt direkt unter den grossen Hochspannungsleitungen.
Hier sind wir jetzt gerade am Krumbach in Meggiwil. Das ist 220 KV-Leitung Innerkirchen-Bickingen. Da hat man beim Mast 98, wenn man vorne schaut, auf dem Maltkopf oben, ein Ausleger hat es runtergeschissen. Das muss man vorstellen, das sind x Tonnen Kräfte. Und nachher das Mast 99 und Mast 100, die sind also beide umgedrückt worden von den Tannen, die nachher drin waren. Das hat die halb Zentimeter oder Zentimeter dicke Schenkhäuser, die sind alles abgekrümmt. Komplett am Boden gelegen.
Nicht nur der Urs Bortmann. hat seine Ferienpläne an den Nagel gehängt. Von einer Stunde auf die andere hat BKW alle verfügbaren Kräfte zusammentrommelt. Es war Not. Von einem Moment auf den anderen war das Mittelland von Süden wie von Norden her energieversorgungstechnisch abgeschnitten. Tausende von Leuten tagelang ohne Strom, 6-7 Hochspannungsmasten kaputt und ein grosser Teil des Verteilnetzes, die Leitungen von Haus zu Haus am Boden.
Ja, ich bin einmal von Eggiwil Richtung Schangnau gefahren, über den Siechen. Die Leitung ist nachher 5-6 Stangen sie auch am Boden gewesen. Da sind Tannen drin gehangen, das war alles kaputt gewesen. Und dann hat man angefangen, Stangen zu stellen, die Seile, die Kupferträger rausnehmen. Und wenn man eigentlich fertig hatte, für einzuschalten, hat man wieder zurück müssen, einschalten. Da ist inzwischen schon wieder eine Tanne über die Strasse, über die Hauptstrasse hier gewesen. Und da ist man irgendwie blockiert gewesen. Und ja, es hat gefürchtig ausgesehen, auch während dem Flicken. Da hat immer wieder Tannen überworfen. Das Schlimmste war schlussendlich der Schnee vom 27. in unserem Gebiet hier im Emmental.
Eine Sisyphus-Arbeit, ein Riesenkrampf.
Ja, es hat mit Moral ein bisschen schon einen Zusammenhang gehabt. Man hat wirklich zum Teil am Limit gearbeitet.
Der Urs Portmann, weg von den Heimen, die es noch nicht gebraucht hat, er hat einfach nur noch funktioniert.
Eben, man war draussen, die paar ersten Mal am Abend noch, spät, zur Nacht, und nachher immer wieder den Hintergedanken vom Kleinen, der eigentlich am 20. Dezember schon da wäre und nicht gekommen ist. Und nachher hat man, habe ich auch nachher noch Fieber bekommen, Schüttelfrost und Medikamente, aber ich war sicher nicht der Einzige, dass sie andere Leute auch, die nachher körperlich auch Probleme bekommen haben, also Grippen oder so, aber mit Medikamenten oder, hat man da können schon etwas dagegen machen. Und wie gesagt, bis zum 12. 15. Januar ist da langsam der Normalzustand wieder gekommen, wo man über Sachen hier gesehen hat.
Und das Schicksal, das hat dann zusammengeschweißt.
Es hat jeder Mitarbeiter plus Büroleute haben da mitgeholfen und nachher vor Ort Feuerwehrleute, Unternehmer, Bauern vor allem auch, sind dankbar gewesen, sie wieder Strom bekommen haben. Nach 4, 5, 6 oder sogar eine Woche. Die haben also tagkräftig mitgeholfen. Wir konnten es manchmal geniessen, am Nachmittag um 4 Uhr anfangen, eine Suppe essen oder einen Kaffee nehmen. Das ist also flott geholfen worden, das muss ich sagen.
Thomas Freudiger, Chef Leitungsbau Hochspannung von der BKW, hat in dieser Krise die Fäden gezogen und schon gemerkt, wie anstrengend die Bütze von außen ist.
Das hat man sehr wohl realisiert. Man hat das auch gesehen. Es ist nicht nur hier, es ist im Oberland. Es waren Teufel im Schnee, im Jura oben. Überall sind die Leute wirklich bis zur Erschöpfung geschafft. Es ist aber auch anerkannt worden von der Leitung der BKW.
Mit einem netten Brief aus der Zentrale zu Bern und mit vielen weiteren, kleineren und grösseren Merci im Lauf der Zeit. Aber ist man denn jetzt gefeit vor dem nächsten Ereignis?
Man kann nicht sagen, besser vorbereitet. Was wir heute vor allem schauen, dass wir sehr gut ausholzen. Aber gegen einen solchen Sturm sind wir nicht gefeit.
Ausholzen entlang der Leitungen im Wald, für das keine Bäume mehr draufgehen können. Außerdem hat man mehr Betonmasten gebaut und Leitungen im Boden. Und wenn wieder mal so ein Sturm über unsere Dächer ziehen, dann kann man froh sein, wenn dann wieder solche Männer im Einsatz sind, wie dann mal der Urs Portmann. Allzeit bereit.
Das ist bei Tageszeit, kann auch Nachtzeit sein, kann Sonntag sein. Wir sind im Prinzip rund um die Tour für die Leitungen da, das ist richtig, ja.
Der Beitrag von Michael Sali in unserer kleinen Serie zu 10 Jahren Lothar. «Menschen 2009» heisst es jetzt wieder im Regionaljournal Bern, Fribourg-Wallis, unsere Serie zum Jahresende. Das Jahr war für den Berner Oberländer Paul von Chenu ein besonderes. Das Naturhistorische Museum Bern hat seinen Riesenkristall für 4,5 Millionen Franken abgekauft. Das ist der 300 Kilo Schwerkristall, wo der Paul von Chenu im Jahr 2005 zusammen mit dem Urner Franz von Arx am Blankenstock in den Urnerbergen gefunden hat. Jetzt will das Naturhistorische Museum einen Riesenkristall in die schon heute weltberühmte Sammlung aufnehmen. Die Brigitte Mader hat Paul von Chenu zu Reichenbach besucht.
Wir stehen hier in eurem Ladenlokal, im Kristallkeller heisst das, Paul von Chenu. Wenn ich umschaue, unzählige Kristalle, die hier ausgestellt sind, rosarote, braune, glänzige, etwas weniger glänzige. Wisst ihr eigentlich noch, wie viele Steine das ihr habt gefunden?
Also zählt haben sie nie. Es sind sicher ein Haufen. Aber ich weiss von jedem Stein, den ich selber gefunden habe, von wo er kommt.
Und welches ist denn so der besonderigste, den ihr gefunden
habt? Ja, für jetzt schauen müssen wir gerade hier die Stegen ab. Dann kann ich den gerade zeigen.
Jetzt sind wir hier im Keller unter, wo noch einig ganz viele Kristalle ausgestellt sind, so in Schaukästen innen. Jetzt stehen wir hier vor ihm. Vielleicht könnt ihr heute beschreiben, wie der besonderigste, den ihr eben gefunden habt, aussieht.
Ja, der ist irgendwie für mich besonderig. Es ist sicher für jeden anderen Mensch, ist vielleicht ein anderer Stein, der ihn anspricht, aber das hat eine bestimmte Bedeutung. Das ist der erste Riesenkristall, den ich finden in meinem Leben überholt. In der Größe, der kommt vis-à-vis von der Sandpalmhöhle. Das ist eine historische Kluft im Urnerland und ist etwas grün. Das Grüne, das drauf ist, ist Chlorit. Und der Chlorid macht neben so schön plastisch, dass man die Formen so gut sieht. Von dem Fund an habe ich eigentlich auch gesehen, jetzt probiere ich, ob ich vom Kristall suchen kann leben.
Das hat es ausgemacht, dass ihr berufsmässig versuchen in diesem Fall?
Ja, das ist da so langsam von der Bergführerin zum Strahlen übergegangen. Das ist nicht von ihm den Tag auf den anderen, aber wenn sie mich der Finger hat ihn genommen, dann kommt die ganze Hand nachher und plötzlich der ganze Mensch, der er irgendwie strahlt und das als wichtig anschaut und angefressen wird, vielleicht wie ein Goldsucher auch.
Aber es ist schon ein bisschen Goldgräberstimmung, was ausmacht, dass man da in die Berge geht und er fährt in den Spalten schauen, ob da etwas ist, wo man finden kann, einen Stein, kann man das so sagen?
Ja, das gehört sicher auch ein bisschen dazu. Aber irgendwie für jeden Strahler ist es in den Bergen das Wichtigste am Strahlen. Ein Bergmensch gehört in die Berge und ist einfach richtig glücklich, wenn er in den Bergen sein kann. Und Gipfel waren für mich am Anfang irgendwie bei der Bergsteigerei wichtig. Und diese ging hier wichtig verloren. Und an einem Ort in der Einsamkeit dürfen sie vielleicht ein Zelt aufstellen und dann eine Woche können zu leben. Das sind Erlebnisse, die zählen. Ob man jetzt einen Kristall findet oder nicht, das ist eigentlich von dem her gesehen die gleiche Nebensache.
Nein, der Rafa mehr, der Hammer und weiss nicht was für Geräte, das man da braucht, mitnehmen statt Steigeisen und Zeile. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, es ist irgendwie beides dabei gewesen, weil ich bin ja als irgendwie unterirdischer Strahler, das kann man ja nicht lehren. Ich bin vom Bergsteig als Bergführer gewohnt gewesen, ist mit trotzigem Glanz bewegen. Und weil ich vom Strahlen keine Ahnung hatte, bin ich einfach die Kristalle in die Felswände suchen, wo man sie ringer findet, weder auf dem Eben, weil man die Anzeichen noch nicht so kennt. Aber Werkzeug gehört natürlich da auch dazu.
Jetzt seid ihr eben ja den Riesenkristall gefunden im Urner Blankstock. Das ist so der, wo sozusagen, kann man schon sagen, glaubt, der Paul Vogel auch bekannt gemacht hat. Hat mich das gefreut oder ist mich das fast ein bisschen unangenehm, als man plötzlich so auf euch zu ist gekommen?
Also, gute Medienpräsenz, auf die könnt ihr natürlich noch heute verzichten. Das war irgendwie so eine Nebenerscheinung, die mich gerade weniger gefreut hat. Aber es war einfach da in dem Fall nicht zum Gehen. Und wir wollten die Kristalle den Leuten zeigen und sie unter die Leute bringen. Und darum haben wir die Ausstellung in Flüelo gemacht. Jetzt hier im Raum dahinter sind alles Kristalle vom Plankenstock.
Obendran hat es Bilder, die man euch sieht, im Gelände, hier in den Bergen innen, am Arbeiten. Vielleicht könnt ihr heute beschreiben, wie das so aussieht, wie man sich das vorstellen muss, wenn ihr dort an diesem Plankenstock gegrabt habt, nach diesen Kristallen.
Also zuerst war ich einzig am Plankenstock. Ich habe das Jahr vorher unten dran einen Kristall gefunden. Und hat das Gefühl gehabt, die sind aus der Wand rausgekippt. Und habe die Wand systematisch abgesucht und bin auf diese Stelle gekommen, dank ein paar von diesen Roten, die man hier auf dem Bild auch sieht. Das sind Rosenfluorid. Das sind ein paar gerade aussen dran gelegen. Und ich habe sofort angefangen zu graben. Und je tiefer ich gegrabt, je mehr sie von denen gekommen. Bis am Anfang hatte ich ein ganzes Plastiksäckchen von diesen roten Kristallen gehabt. Aber ich habe gemerkt, dass die irgendwie von hinten vorne sind und den Weg gegen hinten riesige Granitblöcke versperrt. Und hier sehen wir jetzt, wie man diese Blöcke verkleinert. Ich bin dann mein Kollege, der Franz von Arx, aufsuchen und habe den Vorschlag gemacht, wir könnten das zusammen anschauen. Und wir haben das gemacht und es ist schlüssig geworden, dass wir da wie eine Arbeit machen, die Blöcke wegräumen. Und das hat uns 3 Wochen Arbeit gegeben.
Und wenn ich jetzt da noch etwas weiter hinne, das Bild sehe, da liegt ihr buchstäblich in dieser Kluft innen. Also es ist zum Teil wahnsinnig eng und dunkel und vielleicht auch feucht. Vielleicht könnt ihr das ein bisschen beschreiben, wie das ist, wenn man dort am Arbeiten ist.
Ja, das ist natürlich einer der wenigen Berufe, wo man liegen kann zum Werken. Sehr gesund ist das sicher nicht. Das ist meistens feucht und nass und kalt. Aber wir haben die ganze Zeit immer probiert, auf eine Sorte zu haben. Wir haben Matte unter das Füttel genommen, dass man es nicht erkälte. Es ist auch sehr anstrengende Arbeit. Und man muss auch einen guten Kollegen haben. Ich möchte hier auch an Franz von Arx für die jahrelange Zusammenarbeit danken. Wir haben es eigentlich meistens sehr schön gehabt zusammen dort oben. Wir haben da an dem blanken Stock fast etwas Ähnliches wie so eine Sommerreche miteinander.
Aber die waren dann tagelang weg gewesen, haben dort oben gelebt, kann man sagen?
Das kann man so sagen. Wo wir hier gesehen haben, dass es so eine riesige Kluft gibt, haben wir nach Kooperation und Bewilligung gefragt, wir dürfen einen Unterstand zu bauen. Und das haben sie uns bewilligt. Und da haben wir dann so etwas wie ein holziges Zelt gehabt, wo wir drin wohnen konnten und auch im Schirm waren, weil das Wetter ist nicht so ist am besten war.
Hat eigentlich jemand gewusst, dass ihr dort oben seid? Eben abgesehen von den Leuten, die euch die Bewilligung gegeben haben?
Ja, natürlich. So etwas kann man natürlich nicht geheim haben. Wir mussten hier schwere Maschinen hochnehmen. Und da ist der Helikopter zum Zug gekommen, wo uns Aggregat, Notstromgruppe, Kompressor, Bohrmaschine und alles, was noch dazu gebraucht hat, durchgebracht. Und wir haben es gar nie probiert zu verstecken. Wir haben auch gegen den Göschener Älpler gezeigt, was wir hier gefunden haben jeweils. Und jeden Herbst haben wir mit ein kleines Fest gemacht und sie eingeladen zum Nachtessen. Es sind gute Freunde geworden von uns.
Habt ihr auch Stimmen gehört von Leuten, die sagen, ah, die Natur, jetzt geht ihr da den Berg aushöhlen, geht es noch?
Das gibt es ging. Aber man muss natürlich wissen, dass die Kristalle von Natur erschaffen wurden und sie werden von Natur mit zerstört. Und alle Kristalle, die wir nicht finden, die gehen kaputt. Die Kristalle sind vor 18 Millionen Jahren sind die langsam entstanden, ganz langsam, und sie in diesen Hohlräumen eingesperrt gewesen. Und nach meiner Meinung planen sie darauf, dass sie endlich ans Tageslicht kommen und uns Menschen eben Freude machen
können. Und ein bisschen Geld bringen, offenbar. Jetzt wie der Riesenfund, den er gemacht hat, der jetzt eben ins Naturhistorische Museum kommt. 4,5 Millionen zahlt das Museum für den Riesenkristall, die anderen, die noch damit zusammengehören. Das ist viel Geld.
Das ist sicher so. Aber man muss so ein bisschen ins rechte Licht drücken, wenn man dann die Zahl dazu dividiert und die Steuern abzieht, dann bleibt vielleicht noch 1 Million. Und wenn man es dann durch 14 Jahre, die wir hier gearbeitet haben, dann ist es ein normaler Lohn, wie ihr wahrscheinlich auch verdient.
Was macht eigentlich aus, dass jemand ein guter Strahler ist? Also auch eben Glück hat und Sachen, schöne Steine, schöne Kristalle findet.
Ja, ein guter Strahler ist sicher der, der im Buch von Natur richtig kann lesen kann, der tatsächlich richtig kann interpretieren kann. Aber das Wichtigste ist sicher das Glück. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich sei ein besonders guter Strahler, aber ich habe besonders viel Glück gehabt beim Strahlen, auch in meinem Leben sowieso allgemein. Und ein bisschen von dem Glück möchte ich auch gerne weitergeben. Das ist ein kleines Andenken. Das haben wir letzten Sommer gefunden. Das möchte ich da mit auf den Weg geben.
Ein schöner, kleiner
Quarz ist das. Vom Winterstock in der General.
Wenn ich es jetzt richtig mache, dann trage ich den jetzt gerne in meinem Hosensack. Komm, ist das so?
Ja, das muss jeder selber wissen, aber wenn sie die Hosensäcke verstechen, dann hat er eben auch eine Spitze und plötzlich ist der Hosensack kaputt.
Merci vielmals. von Klenau.
Mit einem kleinen Bergkristall im Hosensack ist Brigitte Mader vom Besuch beim Strahler Paul von Klenau aus Reichenbach zurückgekommen. Wichtiges vom Tag noch mal kurz, Priska Delberg.
Von den 12 Lehrlingen, die durch den Konkurs von der Bieler Druckerei Weber Bentele den Ausbildungsplatz verloren haben, haben 11 wieder einen Job. Andere Druckereien aus der Region haben die Lehrlinge bei sich aufgenommen. Die Solidarität unter Betrieben spielt also offenbar, weil die Branche klein ist, weil man einander kennt und schon in anderen Situationen uns geholfen hat. Ende November hat das Bundesgericht 2 Beschwerden von Barnerwirten gegen das Räuchverbot abgewiesen. Heute hat das Gericht jetzt die Begründung nachgeliefert. Das Räuchverbot sei den Wirten dazu zu müde, die Wirtschaftsfreiheit sei nämlich nicht eingeschränkt, weil sie weiterhin können Speis und Trank anbieten und euch 5 Uhr einrichten.
Zum Schluss die Wetteraussichten für Hinnech und für die Weihnachtstage mit der Christine Jutz von SF Meteo.
Am Abend und in der Nacht wird es in den meisten Regionen einmal nass. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1200 Meter. Temperaturen sinken in der Nacht auf rund 0 Grad. Morgen, Heiligabend, ist es dann mehrheitlich bewölkt und ab und zu kann es regnen, vor allem im Jura und im Seeland. Gegen den Abend regnet es und schneit es dann wieder überall und das zum Teil auch kräftig. Mit stürmischem Föhn gibt es ein paar sonnige Abschnitte. Im Rhonental bläst der Föhn mit bis zu 80 km pro Stunde durch Täler und dabei bleibt es meistens trocken. Temperaturen morgen Saas-Fee und Bern bei 3 Grad, Adelboden und Interlaken 8, Zfisp sogar 10 Grad. An Weihnachten ist es dann bewölkt, windig und nass. Die Schneefallgrenze kommt dann bis am Abend auf gegen 500 Meter runter. Am Stephanstag ist es in den Bergen dann vor allem wieder sonnig. Im Mittelland hat es Nebel. Die Höchstwerte liegen rund 4 Grad.
So wie das Regionaljournal Bern, Fribourg-Wallis am Mittwochabend. Redaktion Priska Delberg, Moderation Jörg André.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.